Liebe Gemeinde, letzte Woche haben wir uns mit dem Gelähmten am Teich Bethesda auseinandergesetzt. Wir haben uns gefragt, wie er 38 Jahre in dieser Situation verharren konnte, lahmgelegt und abgeschnitten vom Leben. Dass die Umstände und er sich wohl auch selbst ihm die Lebendigkeit geraubt haben, darüber ging es. Und wir haben gehört, dass es wichtig ist, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern lassen, dass wir zum Lebendigsein berufen sind, dass uns manches, aber eben gerade auch diese Lebendigkeit in unserem Leben raubt. Am Anfang eines neuen Jahres machen wir uns ja vielleicht Gedanken darüber, was wird wichtig sein in den kommenden Wochen, Monaten, was in diesem ganzen Jahr. Und wir machen uns vielleicht Gedanken für uns persönlich, aber auch für die Gemeinschaften, in denen wir leben. Welchen Weg will ich gehen? Wie möchte ich diesen Weg gestalten? Wie will ich unterwegs sein? Was macht mich lebendig? Und was hält mich vom eigentlichen Leben auch ab in den Dingen, die auf mich zukommen? Was hält mich vom eigentlichen gottgewollten Leben vielleicht ab? Was lenkt uns ab in unserem Leben? Ich möchte uns gerne einladen, heute an diesem Punkt weiterzumachen, quasi den zweiten Teil zu erleben mit einem anderen Predigttext, aber genau darüber uns weiter Gedanken zu machen. Was sind denn Dinge, die mir meine Lebendigkeit rauben oder die mich von dem, was Gott für mich sieht, was Gott vorgesehen hat, was er in mir sieht, woraufhin ich geschaffen bin, weglenken möchte. Und ich glaube, viele von uns kennen diese Dinge oder schlittern immer mal wieder in solche Momente rein, wo das passiert im Leben. Und wie gehe ich dann damit um? Am meisten können wir für unser Leben lernen, wenn wir uns Jesus anschauen. Wie er in ganz bestimmten Situationen gelebt hat, wie er reagiert hat, wie er mit Menschen gesprochen hat, was er gelehrt hat. Aber vor allem auch, wie er selber mit Dingen und bestimmten Situationen umgegangen ist. Kann man sich natürlich fragen, können wir uns denn mit Jesus vergleichen? Wird sich das nicht, ja, ist das nicht eine viel zu hohe Latte, die wir da uns anlegen? Aber wir sagen ja, wir sind seine Nachfolger. Wir laufen in der Spur Jesu. Und an wen sollten wir uns sonst orientieren, wenn nicht gerade an ihm? Von wem könnten wir mehr lernen, wirklich Mensch zu sein und dabei Gott entsprechend zu handeln und zu leben als von ihm? Ich möchte uns gerne den Predigttext vorlesen, und in diesem Text, in dieser Geschichte geht es heute ganz und gar nur um Jesus und um sein Handeln, um die Art, wie er reagiert. Aber ich glaube, wir können von ihm genau an der Stelle eben was lernen. Ich lese uns aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, die ersten 11 Verse vor. Dort steht: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe da, es traten Engel zu ihm, die ihm dienten. Die Geschichte von Jesus ging im Matthäus-Evangelium gerade erst los. Vor dieser Geschichte erfahren wir, dass Jesus getauft wurde. Wird untergetaucht in das Wasser, eingetaucht in Gottes Liebe. Und dort wurde besiegelt von Gott selber, als Gottes Geist auf ihn herniederfährt, dass Gott sich zu ihm stellt und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Eingetaucht in Gottes Liebe. Jesus wird bestätigt in seiner Berufung, in seiner Sohnschaft. Er wird eingetaucht in Gott, um endlich loszulegen und seine Passion zu leben, seinen Auftrag zu leben, seine Berufung. Diese Passion sogar so zu leben, dass er für sie sterben wird. Und seine Passion sind die Menschen, die er liebt und für die er sich mit seinem ganzen Leben einsetzen wird. Also ein Atemzug vorher ging das los. Aber jetzt geht Jesus erstmal in die Wüste. Ganz bewusst, 40 Tage und 40 Nächte, geht er in die karge Wüste, dem Ort der Gottesbegegnung und genauso aber auch an den Ort der Gottvergessenheit. Jesus zieht sich erstmal zurück, er nimmt sich raus, bevor es so richtig losgeht, um sich zu fokussieren, um bei sich zu sein, bei sich anzukommen, um zu wissen, zum Beispiel, was er loszulassen hat, um sich ganz auf das zu konzentrieren, was seine eigentliche Berufung ist, um sich zu fokussieren. Also geht er 40 Tage in die Stille, er fastet und das macht er, um sich von nichts ablenken zu lassen. Auch sowas machen Menschen ja manchmal am Anfang eines Jahres oder eines Halbjahres, sich für einige Tage zurückzuziehen, sich rauszunehmen, um einen klaren Kopf zu bekommen, um sich zu besinnen, um sich zu fokussieren, um dann noch viel genauer zu wissen, in welche Richtung wird denn jetzt meine Zeit gehen und mein Weg. Und Jesus macht das so. Und wir können von ihm lernen, dass es hin und wieder gut ist, sich rauszunehmen, bevor man einen neuen Weg einschlägt. Die Wüste ist in der Bibel, das wissen die meisten von euch, eine große Symbollandschaft. Dort passieren heilige, wichtige Dinge. Und diese Wüste, die weist immer auch auf etwas Tieferes hin, auf etwas Hintergründliches. Und manchmal weist sie aber auch auf etwas abgründig Tiefes hin. Und sie lädt dazu ein, sich selbst in diesem Licht dieser Erfahrung der Wüste zu spiegeln und zu sehen, sich zu reflektieren und sich vielleicht auch neu zu finden an diesem Ort, an diesem inneren oder äußeren Ort. In einer Wüstenerfahrung lernt man zu verstehen, was wirklich notwendig ist für das eigene Leben. Man lernt zu verstehen, was lebensnotwendig ist und was nicht lebensnotwendig ist. Und Jesus wählt diesen Weg bewusst. In der Stille und in der Einsamkeit kann auch immer ja, etwas auftauchen, etwas an uns rühren, was aus der Tiefe unserer Seele kommt. Manchmal sind das nicht nur die guten Dinge, die aufkochen und kommen, sondern auch manchmal die Dinge, die so im Schatten liegen. Etwas Dämonisches, etwas Böses, das in unserem Leben auch manchmal aufbricht. Also etwas Dunkles, was plötzlich Gestalt gewinnt in unserem Leben. Manchmal passiert das in der Einsamkeit, in der Stille, in den Zeiten, wo wir uns eigentlich besinnen wollen, uns fokussieren wollen. Dann klopft da etwas an, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und wenn sowas im Leben aufbricht, dann stellt sich die Frage, ob man das verdrängt und zur Seite schiebt und sich ablenkt oder ob man die Kraft hat, sich dem auch zu stellen. Ob man versucht, damit fertig zu werden, ob man hinschaut, die Situation annimmt. Diese Situation, die uns vielleicht auch in eine Nähe zu Gott bringt, mehr noch als die Dinge, die uns vielleicht leicht fallen. Jesus begegnet also kurz nach seiner Taufe dem Bösen. Dem Bösen, wie auch immer man das Böse deuten will. Aber er begegnet ihm hier. Und es ist so verwoben mit der eigenen Seele, dem eigenen Flüstern, dass man vielleicht gar nicht immer unterscheiden kann, ob es jetzt von einem selber kommt oder von außen. Und manchmal ist es vielleicht das eine und manchmal ist es das andere. Aber wie wird Jesus nun versucht, in seiner Menschlichkeit? Was lenkt selbst ihn ab, den Sohn Gottes, der gerade getauft wurde, von dem, was wirklich wichtig ist und von seiner Lebendigkeit? Also was packt ihn so, dass es ihn ablenken könnte? Wofür ist auch er anfechtbar? Und wofür sind wir es dann ganz sicher auch als Menschen? Der Versucher, der Teufel, ist der Diabolos, der alles durcheinander bringt. So kann man das wörtlich übersetzen. Und für Matthäus ist der Teufel einer, der das menschliche Denken verwirrt und der sogar fromme Worte benutzt, um zerstörerische, egozentrische Motive in das eigene Leben zu bringen und zu sagen, guck doch mal, könnte es nicht etwas geben, was in dir ist, was viel wichtiger ist als das, was Gott dir schenkt? Und er mischt auf teuflische Art und Weise biblische Worte mit seinen teuflischen Absichten. Und wenn man sich die drei Dinge, um die es da geht, durchliest und an sich rankommen lässt, denkt man vielleicht, naja, die ersten beiden Dinge kann man gut nachvollziehen, die dort an Jesus herangetragen werden. Das erste, Jesus, hau ordentlich auf den Putz, um deine Macht zu beweisen. Kürze doch deinen Weg ab. Hau sie um, du könntest jetzt loslegen, du wurdest getauft, dein Weg geht los. Mach etwas, was stürmisches Interesse auslösen wird. Du wirst überschwängliche Unterstützung bekommen, wenn du dich traust. Du musst nur ein Wunder tun, ein bisschen Zauberei, etwas, was die Menschen in ihren Bann zieht. Das wird die Leute befriedigen und sie werden dir nachfolgen. Zum Beispiel Steine in Brot verwandeln. Das brauchen die Menschen. Jesus, versetze sie in Erstaunen. So nach dem Motto, folgt mir nach und ihr werdet niemals wieder Hunger haben. Ihr müsstet nicht mehr arbeiten, kommt ein Lottogewinn. Ich verspreche euch all das und dann folgt mir nach. Die erste Versuchung besteht darin, alles für sich selbst zu gebrauchen, alles zu konsumieren. Gottes Macht, Gottes Größe zu benutzen, um die eigenen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Alles muss etwas bringen. Selbst das Heilige wird zu einer Ware gemacht. Selbst das Brot, was Menschen brauchen, kann missbraucht werden. Immer wieder. Man könnte auch weiter sagen, Gebet und Glaube, es muss doch etwas bringen. Und wenn es mir nichts bringt, wozu brauche ich das dann? Alles wird an seiner Nützlichkeit gemessen. Alles dient uns und der Befriedigung unserer Bedürfnisse, unseres Egos. Menschen haben immer schon Wünsche und Begierden gehabt und sie haben immer schon die Sehnsucht gehabt, dass das schnell und ohne Aufwand umgesetzt und in Erfüllung geht. Aber echte Liebe und echte Tiefe im Leben ist keine so einfache Sache. Und es ist vor allem kein Machtspiel. Kein Wunder, nichts Beeindruckendes, was man nach außen bringen könnte. Beziehungen und Liebe und Tiefe im Leben fordern immer unseren Einsatz. Brot zu geben, für Menschen da zu sein, Menschen zu dienen, wirklichen Hunger zu stillen, erfordert Einsatz und Entscheidungen. Und es erfordert auch den Einsatz, das eigene Ego mal in den Schatten zu stellen. Jesus wird herausgefordert, seine Sohnschaft zu missbrauchen, um die Bedürfnisse schnell zu befriedigen. Und Hunger ist natürlich bedeutend, sehr sogar in unserer Welt. Bis heute ist es so ein großes Thema. Und Jesus wird Menschen zu essen geben. Er wird da sein. Er wird nicht nur Worte machen, sondern er wird Menschen dienen. Er wird Brot geben, Hunger stillen. Aber er weiß auch, dass diese Befriedigung, dass der Mensch nicht alleine nur vom Brot lebt, das Brot satt machen kann, aber dass die Seele noch einen ganz anderen Hunger hat. Wir Menschen hungern nach Sinn und nach Lebendigkeit und er findet sich nicht in der oberflächlichen Befriedigung und des Beeindruckens mit einem Wunder, auch wenn wir das manchmal glauben. Es müsste doch so einfach sein. Und dann die zweite Versuchung. Es wird ihm gesagt, Jesus, geh nach Jerusalem, geh in das Zentrum der religiösen Macht, Stell dich dort auf die höchste Zinne des Tempels und dann stürze runter. Mal sehen, ob die Engel, die Gott dir versprochen hat, dich auffangen werden. Aber es steht doch so geschrieben. Es steht doch in deinen Worten, in deiner Bibel, in dem, was dir so heilig und wichtig ist. Du kannst es doch nachlesen. So steht das doch in deiner Bibel. Und was wäre das für ein Erfolg? Und was für eine Demonstration deiner Macht, wenn du das machen könntest? Du würdest sie sprachlos machen, die Aufmerksamkeit auf dich ziehen und nebenbei hohe Wellen der Begeisterung auslösen. Das könnte der Beginn einer göttlichen Revolution sein, die die ganze Welt verändert. So lassen sich doch Menschen gewinnen, oder? Vergiss doch dieses ganze geistliche Zeug. Zeig uns einfach nur das, was du drauf hast. Tu irgendetwas Sensationelles und die Leute werden dir nachrennen. Gott soll dazu missbraucht werden, das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Die Demonstration von Macht. Die Wahrheit ist aber, Liebe kann nicht durch Verblüffung ausgelöst werden und vor allem nicht durch Macht. Es ist nicht gut, wenn Menschen blindlings, ohne nachzudenken, sich auf Kirchenbänke zum Beispiel zerren lassen. Wir wünschen uns das manchmal, ne, dass die Macht so groß ist, dass Menschen Sehnsucht bekommen und da sind. Aber sie dürfen sich nicht missbrauchen lassen dazu. Und wie oft ist genau das passiert, dass Menschen missbraucht wurden. Mit Angst, mit Macht wurde Druck ausgeübt. Es ist nicht gut, wenn wir Gott dafür missbrauchen, um bei Menschen Anerkennung zu finden. Denn dann geht es nicht um Gott, sondern es geht dann um mein Ego, um unser Ego. Wenn das Heilige missbraucht wird, dann wird das Wertvollste des Menschen zerstört. Und es passiert immer dann, wenn Macht genommen wird, um anderen ja diese Macht aufzubürden. Die Gefahr ist bis heute groß und es ist gefährlich. Es ist auch unsere Versuchung, unsere Macht und unsere Möglichkeiten, die uns gegeben wurden, zu missbrauchen, um andere zu beherrschen. Aber wir sind dazu berufen, zu dienen und zu lieben und für Menschen da zu sein. Ja, Jesus hätte beeindrucken können. Und sie wären ihm vielleicht gefolgt, erstmal zumindest. Aber ist das Liebe? Ist das Hingabe? Ist das die Lebendigkeit, zu der uns Gott berufen hat? Die machtvolle Gewalt hat in der Geschichte des Volkes Gottes immer eine wichtige Rolle gespielt. Aber es ist immer eine der größten und negativsten Versuchungen auch des Reiches Gottes gewesen oder der Kirche, der Strukturen in dieser Welt. Erstaunlich ist, dass all die Dinge, mit denen Jesus versucht wird, die ihm durch den Kopf gehen, als er in der Wüste ist, das sind alles Dinge, die ihm ja tatsächlich versprochen sind als Sohn Gottes. Und die passieren dann auch, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht, indem er sich das nimmt und seine Macht beweist, sondern indem er dient und es ihm geschenkt wird. Er wird von sich sagen, Freunde, ich bin das Brot des Lebens. Ihr werdet nicht mehr hungern nach Leben, wenn ihr mir folgt. Und er wird große Wunder tun. Das wird er. Er wird selber am Ende der Versuchung, so wird es berichtet, von Engeln bedient, die für ihn da sind und ihn unterstützen. Und er wird auch der Herr über Himmel und Erde werden, aber auf einem anderen Weg. Es ist der umgekehrte Weg. Es wird sich all das erfüllen, aber anders. Nicht mit dieser selbstgenommenen, gewalttätigen Macht. Sein Weg ist ein Weg der Ohnmacht, des Loslassens, der Passion, des Leidens für und mit den Menschen. Und dann kommt noch die letzte Versuchung. Jesus werden alle Königreiche der Welt versprochen. Ich glaube, dass diese Versuchung nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, es sich leichter zu machen und zu beeindrucken, nur Macht, eine schnelle Macht zu haben, sondern es geht darum, die eigene Passion zu lassen und sich bequemeren Sachen zuzuwenden. Wenn das mit dem Reich Gottes nicht funktioniert, wie wäre es denn dann mit den Reichen dieser Welt? Nimm doch einfach die. Diesen Weg, den du gehen wirst, Jesus, das wird ein sehr niedriger Weg sein. Warum nicht lieber etwas anderes wählen, etwas, was bequemer ist? Jesus, eigentlich willst du doch, dass alle dich anbeten und du die Macht hast. Aber mach's dir doch nicht so schwer. Du kannst das auch auf einem anderen Wege bekommen. Vergiss deine Mission. Es bringt vielleicht ja auch gar nichts, das weißt du ja noch nicht. Was soll denn diese Art der Anstrengung? Du könntest dir das Leben schöner machen, gehaltvoller. Genieß es doch einfach, dass dir dieses Leben geschenkt ist. Mach's dir leichter. Wende dich von diesem Ohnmachtsplan ab. Alle Reiche dieser Welt stehen dir offen. Brauchst du wirklich Gott? Ist es wirklich nötig, dieses Reich Gottes? Ich habe mich gefragt, ob Jesus, der antwortet da ja schnell, aber wir wissen ja, 40 Tage, 40 Nächte, es ist eine lange Zeit, ob Jesus sich wohl in diesem Moment gefragt hat, na, vielleicht hat er ja recht. So ist der Zweifel ja, ne, die Versuchung in uns, dass sie anfängt nachzufragen, stimmt das denn? So ging die Geschichte des Menschen ja schon los mit Adam und Eva. Vielleicht hat er ja recht. Wieso sollte ich die Welt verändern können? Diese Welt. Vielleicht hat er sich das gefragt. Kann man denn überhaupt im Namen Gottes so tiefgreifende Veränderungen bewirken? Das fragen wir uns ja manchmal. Lohnt sich das denn? Ist denn wirklich etwas, kommt was dabei rum, zu beten und zu handeln im Namen Gottes? Und vielleicht fühlte sich Jesus viel zu unbedeutend dafür in diesem Moment. Oder er dachte vielleicht an den Preis, den das kosten wird, dieses Leben. An die Beschimpfung, denen er sich aussetzen musste. Es gibt doch bequemere Wege. Lohnt sich das denn? Auf jeden Fall sind alle diese drei Versuchungen sehr, sehr menschliche Versuchungen. Wir Menschen sind gefährdet, unsere Möglichkeiten, die Gott uns in die Hände legt, machtvoll zu missbrauchen, sich für die Liebe und gegen gewalttätiges Überzeugen zu entscheiden, ist schwer, ist immer wieder eine Entscheidung. Sich für das Dienen zu entscheiden, anstatt mit Macht sich besser darzustellen, ist herausfordernd. Sich mit Menschen auf die gleiche Höhe zu stellen, ist eine große Herausforderung. Brot zu verteilen, tatsächlich an alle, ist schwerer, als damit kurz anzugeben, was man alles getan hat schon. Und weiterzumachen, einen langen Atem zu haben für das Reich Gottes, anstatt aufzugeben, ist vielleicht das Allerschwerste. Liebe Gemeinde, diese Versuchungsgeschichten haben etwas mit uns zu tun. Ich möchte mich gerne fragen lassen, was mich von meinem Lebendigsein abbringen kann. Und es sind vielleicht gar nicht so sehr die Ablenkungen, die uns manchmal so treffen im Leben. Manchmal sind es diese großen Versuchungen des eigenen Egos, das uns wegzieht von unserer eigentlichen Bestimmung. Was kann mich von meinem Lebendigsein abbringen? Wo bin ich gefährdet, dieser flüsternden, lockenden Stimme in mir mehr Raum zu geben als Gottes Stimme? Wie gesagt, es geht dabei um unser Ego und die Kraft, nur an mich selbst zu denken, nur noch mich selber zu sehen. Und unseres Ego hat das Potenzial, uns vom eigentlichen Leben abzulenken. Wir glauben ja eigentlich, dass es genau das Gegenteil ist. Wenn ich nur an mich denke, dann komme ich zur Erfüllung. Die Bibel erzählt uns eine andere Sache, eine andere Geschichte. Die meisten Versuchungen wollen uns diese tiefste Sehnsucht, die wir eigentlich haben in unserem Leben, nämlich nach Liebe und nach Angenommensein, kurzfristig stillen. Und wir alle haben Angst, zu kurz zu kommen. Und dann nehmen wir uns lieber die Dinge, bevor wir zu kurz kommen. Wir haben es doch schließlich verdient. Aber letztlich ist es eine tiefe Sehnsucht nach Liebe und Angenommensein in uns, die eben nicht auf diese Art und Weise gestillt werden wird. Jesus stand in dieser Anfechtung direkt nach seiner Taufe und vielleicht hat er sich ja in diesem Moment dieser Wüstenerfahrung daran erinnert, was kurz vorher passiert ist. Vielleicht stand er da in der Wüste und hat wieder gesehen, wie der Himmel sich geöffnet hatte und wie Gottes Stimme zu hören war. Diese Stimme, die ihn dann wieder in die richtige Richtung gelenkt hat. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist geliebt und geschaffen von Gott. Alles andere ist zweitrangig. Alles andere ist zweitrangig. Das ist das Allerwichtigste. Du bist mein geliebtes Kind und du gefällst mir, so wie du bist, sagt Gott. Wisst ihr, was das alles ändern kann, wenn wir das wirklich klingen lassen in unserem Herzen? Dieses Du bist mein geliebtes Kind. Deine Würde stelle ich her, sagt Gott. In mir findest du Frieden, Geborgenheit. Ich bin der Weg und ich bin auch das Ziel. In mir findest du die Liebe. Das ist deine Berufung, das zu erfahren und das zu spüren, so angenommen zu sein mit deiner ganzen Geschichte, auch mit all deinen Brüchen und mit den Verletzungen und deinen Grenzen. Du bist mein geliebtes Kind. Und weil das gilt, kann nichts und niemand uns aus Gottes Händen reißen. Wenn wir das wenigstens lernen könnten von Jesus in dieser Geschichte, so verbunden zu bleiben mit Gott, trotz all der Einflüsterungen, die es gibt, dann kann so vieles möglich sein für uns, wenn wir uns auf diese tiefste Wahrheit berufen, ich bin geliebt von Gott. Wenn wir aus dieser Liebeszusage unsere Kraft ziehen und wenn wir aufhören zu rennen um Anerkennung und Macht oder was auch immer unser Herz begiert zu bekommen in dieser Welt. Wenn wir aufhören, sonst wo nach Liebe und nach Befriedigung zu suchen. Ich glaube, dann können wir uns endlich darauf konzentrieren, in Gottes Namen dieser Welt etwas Gutes zu tun und sie mitzuprägen durch die Liebe, die Gott uns schenkt, weil wir in ihm alles haben und alles sind. Und dann beherrscht uns endlich nicht mehr die Angst zu kurz zu kommen, sondern dann atmen wir die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, die macht uns lebendig und die fokussiert uns auf das, was das Gute und Richtige in unserem Leben ist. Amen. Wir singen noch einmal miteinander. Du hast mir so oft neuen Mut gegeben. Das Lied Nummer 425.